Der durchschnittliche Deutsche, glaube ich, habe ich mal gelesen, kommt 5-mal im Laufe des Lebens in die Situation, wo er jemanden begleitet, der stirbt oder der, wo er ganz, ganz nah an die Trauer kommt. Das heißt, die Menschen haben in der Regel nicht die Chance, es zu üben.
Das ist meine Sicht auf die Welt und ich kann die nicht ablegen und will sie nicht ablegen. Und es ist mir bei anderen Menschen wichtig, sich zu distanzieren, so eine Brechung im Denken zu haben, um das alles, was uns umgibt und was uns ausmacht, nicht so ernst zu nehmen.
Humor ist ein ganz wesentlicher Teil von Lebendigkeit und ich habe dort unglaublich viel wirklich auch mit Menschen, die sterben, auch gelacht. Ja.
Nicht aufschieben. Man macht es ab und zu, aber ich habe mir angewöhnt, so schnell es geht und mit meinem Umfeld kompatibel ist, Dinge zu machen, auf die ich Lust habe oder die mich interessieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Persönlichkeiten über Tod, über Leben und über den Sinn des Lebens. Heute darf ich zwei Männer begrüßen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit Leben und dem Tod vor allem beschäftigen. Sie kennen einander gut, sie sind Nachbarn und Freunde. Ich werde sie dann später noch genauer vorstellen. Heute begrüße ich Marc Karnal und Rainer Simada. Und ja, unsere erste Frage ist immer die gleiche und die lautet: Wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht? Wer will beginnen?
Ich gestern um circa 20.30 Uhr im Gespräch über den konkreten Abend, was passieren würde mit meiner Leiche, wenn ich gleich beim Duschen ausrutsche. Das habe ich jetzt nicht erfunden für diesen Podcast, sondern es war tatsächlich so.
Also mit wem haben Sie gesprochen?
Keine 24 Stunden her, mit einer Freundin, einfach so, was man so beim Essen locker bespricht.
Okay, und also das war der Gedanke, wer holt dann meinen Körper ab, oder wie?
Genau, wie würden Sie es erklären? Würde ein Mordverdacht auf Sie fallen? Das war so unser lockerer Plausch beim Abendessen.
Okay, aber hat sich's auch locker angefühlt oder was?
Es hat sich locker angefühlt, ja. Okay. Gut und richtig angefühlt.
Und Sie? Ich tatsächlich jetzt gerade, als mir die Frage gestellt worden ist, ja. Aber eigentlich muss ich sagen, das gehört fast zu meinem beruflichen Alltag, weil ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Thema Lebensende tagtäglich und automatisch, wenn man in Gesprächen ist, ich glaube, man geht immer dann automatisch in Resonanz einfach mit dem, wie es mir selber damit auch geht. Das heißt, es ist das Thema der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und Sterben ist bei mir wie so ein Grundrauschen auch so in meinem Leben.
Dann kommen wir doch gleich mal dazu, zu erklären, was Sie denn so machen beruflich. Rainer Simada ist Leiter der Bereiche Bildungswesen und Diversität bei Hospiz Österreich, Teil des Leitungsteams des Universitätslehrgangs Palliative Care in Salzburg. Sie sind auch Autor, Dozent, Moderator, Seminarleiter. Sie haben ein ganz tolles Buch geschrieben, das ich mir extra besorgt habe und ich finde es wirklich sehr hilfreich, kann es sehr empfehlen, nämlich 99 Fragen an den Tod, Leitfaden für ein gutes Lebensende. Haben Sie gemeinsam mit Claudia Bausewein verfasst. Und Sie sind Gastgeber des Podcasts Sterben ist das allerletzte. Super Titel.
Danke sehr.
Und Marc Karnal ist Schriftsteller, Satiriker, Hörspielautor und Head-Autor und Reporter der legendären Kult-Late-Night-Show Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann. Und Sie haben auch ein ganz tolles, preisgekröntes Hörspiel geschrieben, das ich auch gehört habe. Ich war sehr begeistert, nämlich Das Begräbnis. In Reimform. Da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Und Sie sind eben Kabarettist und haben gerade eine Show, auch hier in Österreich, in Wien, und sind als Gott auf der Bühne, Gott live. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Es gibt so ein berühmtes Zitat vom Qualtinger: In Wien musst erst sterben, bevor sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lang. Können Sie damit was anfangen?
Ich bin immer relativ vorsichtig, wenn es um diese Todverkultung in Wien geht. Ich zweifle diese These ein bisschen an, dass der Tod hier so allgegenwärtig ist und die Leute nur lustvoll übers Sterben reden. Das deckt sich nicht mit meiner Alltagserfahrung. Ich glaube, das ist ein Klischee und der Tod ist in Wien ein ebenso großes Tabuthema wie in Kiel oder Antwerpen, um irgendwelche Städte zu nennen.
Ich glaube auch, wenn, dann ist es eher die Vergangenheit, dass es in der Vergangenheit präsenter war. Wäre jetzt mein Eindruck, also es ist schon. Aber was sagen Sie, Herr Simada?
Naja, mich erinnert es gerade an ein Erlebnis, das der Marc und ich gemeinsam gehabt haben. Wir haben nämlich eine sehr hochbetagte Nachbarin gehabt. 94 ist dann gestorben und wir beide waren dann die einzigen Gäste. Und es war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich bei einem Sozialbegräbnis war. Mhm. Und wenn ich mir dann so überlege, das war eine echte Wienerin, die da gestorben ist. Und ich weiß nicht, ob die jetzt sozusagen noch ob die noch hochgelebt wird von vielen Menschen. Also ich glaube, dass das tatsächlich das Thema Lebensende sterben, auch so ein bisschen verkultet wird, auch in Wien. Aber wenn wir uns dann die Daten anschauen, dass da unglaublich viel um Einsamkeit geht, unglaublich viel um eigentlich Sprachlosigkeit geht rund um das Thema Lebensende, glaube ich, ist das eher ein bisschen Mythos.
Mhm. Ja. Aber es war wirklich eine groteske Szenerie bei diesem Begräbnis. Wir sind auch zu spät gekommen.
Weil das ist so früh um 8 am Zentralfriedhof.
Genau, es ist irrsinnig früh gewesen, sind hingeeilt zu einem sehr tiefen Loch, wo dieser Sarg schon drinnen war, und haben umringt von Baggern, die weiteren Löcher ausheben, kurz um unsere sehr großartige Nachbarin getrauert und sind wieder heimgefahren.
Ich kenne das. Also ich habe auch ab und zu Sozialbegräbnisse eben. Und dann habe ich genau 10 Minuten Zeit, um die Person samt Sarg in die Erde zu bringen. Und das sieht gerade das Vaterunser noch ausgeht. Aber ja, das ist schon, hat was grotesk Trauriges. Ja. Herr Siemada, Sie beschäftigen sich eben beruflich mit dem Tod. Wie kam es dazu? Also warum sagt man, das Lebensende wird mein Lebensinhalt?
Das hat einen beruflichen und einen privaten Hintergrund, also der berufliche. Also ich bin eigentlich vom Grundberuf Physiotherapeut, was ich aber jetzt nicht mehr ausübe, diese Tätigkeit. Und ich habe direkt nach meinem Physiotherapiestudium begonnen, im Alten- und Pflegeheim zu arbeiten. Also in einem, als Zivildiener noch. Ich muss Zivildienst machen und wahrscheinlich war das rechtlich gar nicht ganz okay. Aber dieser Heimleiter hat damals gesagt, so, du baust jetzt deine Physiotherapie auf, weil das ist wichtig. Und das heißt, ich bin so vom ersten Tag an eigentlich so in einem Kontext tätig gewesen, wo es um das Thema Lebensende geht. Und ich habe recht schnell gemerkt, wie viel ich so auch als tatsächlich Physiotherapeut dazu beitragen kann, dass Menschen einfach noch eine gute Lebensqualität haben, wenn ich sie begleite. Und ich habe dann auch gemerkt, so dieser Teil fasziniert mich aber auch. Also so diese am Rand der menschlichen Existenz irgendwie auch zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, das ist ein unglaublich ehrlicher Tätigkeitsfeld, also so die Gespräche, die ich da geführt habe, aber auch wie viel ich so gelernt habe von diesen alten, hochbetagten Menschen. Und so bin ich irgendwie auch diesem Thema treu geblieben und bin sozusagen von der Geriatrie immer weiter so wirklich in die klassische Palliativmedizin gekommen und damit beschäftige ich mich jetzt schon seit über 30 Jahren. Ja.
Das heißt auch eben ganz praktisch, es ist nicht nur in der Theorie, sondern Sie oder haben zumindest früher Menschen einfach begleitet.
Ich habe ganz, ganz viele Jahre lang wirklich Menschen begleitet am Lebensende, also bis von Beginn von Diagnosen, also wenn so das aus manchmal heiterem Himmel, aber manchmal auch so als auch ein bisschen erwartet irgendwie so plötzlich ein Thema wird, bis hin zum manchmal, selten natürlich als Physiotherapeut, aber oft bis zum letzten Atemzug. Ja. Genau, und habe mich dann mehr und mehr so in die berufspolitische Richtung entwickelt und bin jetzt eben bei Hospiz Österreich, beim Dachverband der Palliativ- und Hospizeinrichtungen tätig. Aber ich habe auch sehr, sehr früh in meinem Leben auch so privat die Erfahrung gemacht, was so das Lebensende mit Menschen macht oder mit einem System macht. Meine Eltern sind recht bald gestorben beide, also beide an einer Krebserkrankung, in einer Zeit, wo die Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich noch bei weitem nicht so gut ausgebaut war wie jetzt.
Und waren Sie da?
Ich war 19 und 20, also noch während tatsächlich auch meinem Physiotherapiestudium. Aber irgendwas in meinem Leben, wahrscheinlich meine Eltern, haben mir so wahrscheinlich so ein bisschen dieses Urvertrauen mitgegeben und da ist recht schnell so die Frage bei mir entstanden, also nicht ganz freiwillig, aber ja, so die Frage, was mache ich draus? Und dieses was mache ich draus, hat mir den inneren Auftrag gegeben, okay, du musst da hinschauen, was da vielleicht noch zu tun gibt. Und das war sicher mit ein Weg, der mich jetzt dorthin gebracht hat, wo ich heute bin und was ich heute mache. Ja. Okay. Und da bin ich irgendwie natürlich hätte ich ganz gern, dass meine Eltern noch leben würden, aber wenn schon sein hat müssen, dann bin ich irgendwie meinem Schicksal oder wem auch immer recht dankbar, dass ich mich mit dem Thema jetzt beschäftigen darf.
Sie beide sind Nachbarn und befreundet. Und ich habe schon gesagt, Herr Karnal, Sie haben das Begräbnis geschrieben, also es ist die Fortsetzung zur Hochzeit quasi. Meine Frage wäre, ist das inspiriert auch von Ihrem Nachbarn? Sprechen Sie privat öfters über den Tod? Haben Sie sich dann gedacht, ach ja, dann sollte ich mal was schreiben über ein Begräbnis? Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, in dem Begräbnis, ja, geht es um eine Familie, die sich dann eigentlich schon noch am offenen Grab zerstreitet über das angeblich geänderte Testament. Den Clou verrate ich jetzt nicht, aber es geht eigentlich um den Streit dann auch beim Leichenschmaus. Wie viel persönliche Erfahrung steckt da drin? Wie viel Gespräch mit dem Nachbarn?
Wir sind erst seit 2 Jahren Nachbarn. Das Begräbnis ist entstanden, da habe ich den lieben Rainer noch gar nicht gekannt. Entstanden ist es einfach als so morbides Gegenstück zur Hochzeit. Das war meine Beschäftigung im ersten Lockdown, dieses Hörspiel zu schreiben. Da war plötzlich viel Zeit und ein durchgehend gereimtes Hörspiel braucht sehr viel Zeit. Dann war das recht erfolgreich und das Hörspiel des Jahres geworden und ich wollte das einfach nochmal machen und so die Lehren aus dem ersten Hörspiel auch umsetzen, indem man es vielleicht noch ein bisschen dichter, flotter, verschachtelter schreibt. Und das war irgendwie so logische Themenwelt. Ich habe durch die Hochzeit gelernt, dass Familienfeste, so Events, bei denen Leute zusammenkommen, die sonst nie zusammenkommen, sind eine tolle Wiese für so eine leicht überzuckerte, groteske Erzählung. Und da war es fast naheliegend, das Begräbnis auf die Hochzeit folgen zu lassen. Und jetzt gerade schreibe ich, auch das hat eine gewisse Logik an einem Weihnachtshörspiel. Und diese Trilogie dann zu vollenden.
Sehr gut. Wann kommt das?
Wahrscheinlich erst Weihnachten 27, weil das wieder parallel mit einem Buch, das dann auch illustriert werden muss, erscheinen soll und so überall gleichzeitig gesendet wird und so die Weihnachts- oder die Vorweihnachtsgeschenke-Kuh soll da gut gemolken werden. Das ist das Kalkül dahinter.
Eben beim Begräbnis ist ja so, dass eben dann die ganzen Gräben sich eigentlich auftun oder eben das gesagt wird, was vielleicht immer schon rumort hat, aber nie so ausgesprochen wurde. Herr Siemaler, ist das auch Ihre Erfahrung, dass eigentlich, wenn dann jemand mal gestorben ist, dass dann alle Dämme brechen und Familien auch zusammenbrechen? Oder im Gegenteil, also Sie haben ja wahrscheinlich das Hörspiel gehört.
Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also ich merke schon so, dass so, also manchmal ist es so, glaube ich, dass ich, bis eine Person stirbt, sich alle noch ein bisschen zusammenreißen. Genau. Und dann kommen oft so Themen hoch, die aber jahrelang schon manchmal gebrodelt haben. Oder natürlich auch so, wenn es ums, also dort wenn es ums Geld geht, dann hört sich die Freundschaft oft auf, beziehungsweise die Familienbanden, dann werden dann sind oft sehr, sehr brüchig. Ich habe aber durchaus auch erlebt, dass gerade im Kontext von schweren Krankheiten, von des Sterbens von Menschen oft auch Familien sehr zusammenwachsen. Ja, weil das ist oft so eine so besondere Situation und eine einzigartige Situation und wo ich oft unglaublich beeindruckt bin, wie da Familien auch so über sich hinauswachsen, dass sie mit einem Thema zu tun haben, wo sie sich vielleicht noch seltener mit auseinandergesetzt haben, wo sie sich in einer Extrem- oder Ausnahmesituation erleben. Und da habe ich oft auch erlebt, was da für ein Zusammenhalt und eine gegenseitige Unterstützung auch kommt. Ja. Also ich glaube, das geht in beide Richtungen. Das, was man nicht vergessen darf, dass du das Thema Sterben oder schwere Krankheit oft mit unglaublichen Emotionen verbunden ist. Ja. Und das betrifft
für alle.
Weil das Sterben betrifft ja nicht nur eine Person. Also eine Person ist zwar nachher dann tot, aber der Weg dorthin und auch die Menschen, die nachher übrig bleiben, die sind da alle oft mit betroffen. Und der durchschnittliche Deutsche, glaube ich, habe ich mal gelesen, kommt 5-mal im Laufe des Lebens in die Situation, wo er jemanden begleitet, der stirbt oder da, wo er ganz, ganz nah an die Trauer kommt. Das heißt, die Menschen haben in der Regel nicht die Chance, es zu üben. Ja? Also nicht so wie wir, die sich sozusagen beruflich damit beschäftigen oder immer wieder auch Begräbnisse auch begleiten. Also wir sind da oder die Menschen sind da wenig geübt und darum kommen Menschen, glaube ich, in eine Situation, wo sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da kann es oft ziemlich intensiv werden.
Das ist doch eigentlich erstaunlich, weil 5-mal ist ja wirklich gar nicht so wenig, jeder von uns. Also wenn man jetzt denkt, so viel Geburten erlebt nicht jeder Mensch, also vor allem nicht persönlich. Trotzdem gibt es die ganzen Geburtsvorbereitungskurse und alles und man hat das Gefühl, unendlich viel Literatur, aber beim Sterben ist es anders.
Ja, genau, richtig. Das haben wir so ein bisschen verlernt, habe ich so das Gefühl. Also früher war natürlich so das Thema Lebensende ganz häufig auch in Großfamilien eingebettet. Das heißt auch nicht, dass früher immer besser war, muss man dazu sagen. Also ich bin sehr dankbar, dass es eine gute, auch professionelle Begleitung gibt, aber das Thema Lebensende ist institutionalisiert worden und da fehlt uns einfach so die Übung und deswegen gibt es ja zum Beispiel in Österreich, aber in Deutschland hat übrigens auch ein Deutscher erfunden, der in Österreich sein Masterstudium in Palliativcare gemacht hat, der hat die letzten Hilfekurse erfunden. Ja. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe des Lebens einen letzten Hilfekurs brauchen, ist wahrscheinlich was größer als einen ersten Hilfekurs. Ja. Also reanimieren, wenn man von dem ausgeht, also tun wir relativ selten im Leben. Ist gut, wenn wir es können, ja. Aber wir werden irgendwann Menschen begleiten am Lebensende. Deswegen sind letzte Hilfekurse eine Möglichkeit, so das Thema wieder so ein Stück in die Gesellschaft reinzubringen.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Herr Kahnen, haben Sie persönlich Berührungspunkte mit dem Tod gehabt? Oder Sie haben jetzt erzählt, Sie haben Ihre Eltern früh verloren. Herr Kahnen, haben Sie schon jemanden begleiten müssen, wenn man sagt, fünfmal im Leben?
Ja, ich stehe bei 1 von 5. Also wenn es wirklich um nahe Verwandtschaft geht, das liegt vielleicht auch daran, oder sagen wir so, dass ich vielleicht gar nicht auf diese 5 kommen kann, auch daran liegen, dass ich väterlich und mütterlicherseits nicht zu den Großfamilienpulk habe. Ich habe die Großeltern vor meiner Geburt verloren oder knapp danach oder hatte kein so enges Verhältnis. Aber ich habe letztes Jahr meinen Vater verloren und der Weg dorthin war sehr wendungsreich. In der Kurzversion, er war Schweizer und ein, um es sehr diplomatisch auszudrücken, Lebenskünstler, der sich sehr strange Strukturen in 3 Ländern gebaut hat. Die haben sehr lang funktioniert, bis ihm eine Demenzerkrankung dazwischen gekommen ist, die für meine Mutter und mich bedeutet hat, dass wir ganz viele lose Fäden bei ihm auflösen müssen, fast schon eine detektivische Arbeit leisten mussten, um seine ganze Systematik zu verstehen und das mit einem hochbetagten, kranken Patienten zu Hause, der in Österreich nicht versichert ist. Also diese Zeit hat mich auf eine sehr bürokratische und schnöde Weise gelehrt, was alles auf diesem letzten Weg auch noch daherkommen kann, wenn man sich um gar nichts gekümmert hat in der Hinsicht. Und das war auch die Zeit, in der ich den Rainer kennengelernt habe. Also ich bin in dasselbe Haus eingezogen und wahrscheinlich hat auch schon diese Phase oder diese Tatsache mit reingespielt, dass wir immer ins Gespräch gekommen sind. Der Zufall ist ja schon ziemlich irre, dass man gerade so damit beschäftigt ist, für einen sterbenden Menschen irgendwelche Strukturen zu schaffen oder Notlösungen zu finden. Und dann kommt man am Gang ins Gespräch mit jemandem, der sich so viel mit dem Tod beschäftigt. Ja, das war sehr hilfreich, auch manchmal auf sehr erdige Weise, hey, kennst du zufällig jemanden im Sozialamt Salzburg? So auf diese Weise.
Super. Und haben Sie beide sich schon um Ihr Begräbnis oder um die letzten Dinge gekümmert?
Ich gar nicht. Also ich werde das wahrscheinlich auch nicht tun. Das klingt rücksichtslos meinen Liebsten gegenüber, ist es auch, aber ich habe einen großen, bin ein großer Verdränger, was das Thema Tod betrifft und habe gar kein Interesse, mich damit zu beschäftigen. Bei dir ist es wahrscheinlich anders, Rainer, oder?
Danke, dass du mir jetzt zutraust, Marc. Also ich habe im Kopf alles fertig. Mhm. Genau.
Das Konzept steht.
Das Drehbuch ist geschrieben, genau, sozusagen in meinem Kopf. Ja. Aber das Interessante ist, und so geht es tatsächlich einigen Menschen, die so wie ich sich beruflich ganz viel damit beschäftigen, man ist trotzdem mit dem Thema manchmal ein bisschen alleine. Und das heißt nicht, dass man sich einen oder Familie gut auskennt oder sich tagtäglich damit beschäftigt, dass sozusagen Partner, Partnerinnen, Familien sehr gern mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und da merke ich, da bin ich auch so ein bisschen einsam tatsächlich auch. Also das ist ein Thema, über das auch in meiner Familie jetzt nicht übermäßig gern gesprochen wird. Und ich gehöre tatsächlich so zu dieser großen, großen Gruppe an Personen, die keine Patientenverfügung haben. Ja. Ich schiebe das immer so ein bisschen rauf, wobei tatsächlich, jetzt nicht, weil ich Angst davor hätte, aber weil ich tatsächlich merke, das ist etwas, das muss aber auch in Familien besprochen werden. Ja. Und da merke ich, das ist kein Thema, das auf so unglaublich große Resonanz einfach stößt.
Das ist spannend, ja. Ich hatte unlängst Prochat Madani hier, die Schauspielerin, aber eben auch Sterbebegleiterin ist und die erzählt hatte, dass sie so eine richtige Obsession zum Tod entwickelt hat. Also das war für sie so sehr präsent und dass sie damit aber dann auch sehr einsam war, weil eben alle gesagt haben, was, jetzt komm nicht schon wieder mit diesem Thema, lass uns mal in Ruhe.
Und tatsächlich, das weiß ich auch so aus meinen Begleitungen, beziehungsweise weiß man, das ist recht, das ist was ganz häufig passiert auch so am Lebensende. Viele Menschen, die sind dann plötzlich schwer krank oder vielleicht auch Menschen, die sich dann gar nicht mehr äußern können, ja. Da kommt man dann so drauf, so, oder da kommen so Aussagen wie, ja, wie immer gesagt, wir beschäftigen uns damit, wenn es dann einmal soweit ist, ja. Und dann ist es aber soweit und dann plötzlich, und da sind wir tatsächlich beim Einstieg, was Sie am Anfang gefragt haben, auch so, wie geht es so Familien manchmal auch so in der Situation? Und ich habe das wirklich häufig erlebt, dass so am Sterbebett, dass ich Situationen miterlebt habe, da sagt, was ich, der Sohn 1 sagt, das wollte die Mama nie, und der Sohn 2 sagt, natürlich wollte es die Mama. Also da hat man gemerkt, da ist oft so aufgrund der Sprachlosigkeit oder dieses Nicht-Könnens, manchmal Nicht-Wollens oder dieser Schwierigkeiten von unterschiedlichen Befindlichkeiten, führt das in häufiger Situation, dass tatsächlich dann in einer Zeit, wo wirklich Entscheidungen getroffen werden müssten, ja, und das sind so ganz handfeste Entscheidungen, somit soll es eine künstliche Ernährung geben, soll jemand wiederbelebt werden, soll jemand, keine Ahnung, wo ist der richtige Ort, wo die weitere Versorgung ist. Ja. Und dann ist oft nicht drüber gesprochen worden. Ja. Aber zurück zu mir. Ja, also ich habe in meinem Kopf das relativ klar.
Das Begräbnis jetzt.
Das Begräbnis ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ach. Also ich gehe mal davon aus, dass ich es nicht mitkriegen werde.
Wissen wir nicht. Sie gehen davon aus, Sie kriegen es nicht mit.
Nein, ich gehe davon. Also das ist der Unterschied zwischen dem, was ich glaube und was mein Wunsch ist. Ja. Also ich glaube, ich werde nichts mitkriegen und ich hoffe, dass es nachher so eine Art von Existenz noch weitergibt für mich. Ja. Aber tatsächlich ist mir das Begräbnis an und für sich relativ egal. Ich hoffe einfach, dass meine Freunde, also sofern dann jemand kommt zu diesem Begräbnis, ich hoffe, dass die für sich einen guten Weg finden, diesen letzten Akt meines Lebens irgendwie gut zu machen. Aber ich werde sicher nicht vorgeben, wie mein Begräbnis auszuschauen hat, weil ich weiß tatsächlich auch von vielen, es gibt ja so viele Menschen, die planen das so bis ins Kleinste durch und die wünschen sich, dass alle bunt irgendwie zum Begräbnis kommen und tolle pinkfarbene Luftballons sind. Und ich weiß, dass das manchmal sogar Belastung für diese Hinterbliebenen ist, weil es oft nicht zu dem passt, was da wirklich auch so an Emotion da ist. Ja.
Ich finde es relativ beleidigend, oder? Also die Vorstellung, dass ausgelassene Stimmung herrscht. Ich höre das nämlich auch oft so, auf meinem Begräbnis sollen die Menschen fröhlich sein. Also mir ist es relativ egal, aber die Vorstellung, dass Menschen fröhlich sind auf meinem Begräbnis, finde ich eine absolut groteske Beleidigung. Ich möchte natürlich, dass die trauern. Eine Woche schweigen. Ich bin schließlich weg.
Verstehe. Das reicht aber eine Woche gar nicht.
Schau mal, was ich noch so reiße im Leben. Wie lange dann die wirkliche Schweigephase sein wird.
Ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie, unter welchen Umständen man stirbt oder ob man schon ganz hoch betagt ist. Also ich glaube, wenn der Tod tatsächlich eine Erlösung für die Person ist, dann ist auch okay zu sagen, wir sind dankbar dafür, dass sie da war, aber es ist jetzt auch gut, sie gehen zu lassen. Oder? Also man kann weder Freude befehlen, noch halt Trauer.
Und es gibt ja die Menschen, die sind einfach irrsinnig froh, dass ja endlich jemand gestorben ist. Ja,
also, ja, das ist so.
Was beim Marc natürlich nicht sein wird. Ja. Staatstrauer.
Herr Kahner, Sie sind quasi Gott auf der Bühne. Sind Sie selbst gläubig?
Nein. Also der Glaube an so was Übernatürliches oder ganz generell Spiritualität ist mir sehr fremd, was nicht heißt, dass ich nicht sehr viel nachdenke über Gemeinschaft, dass ich nicht empathisch bin, dass mir Werte nicht wichtig sind, aber die Basis dafür ist keine Spiritualität, sondern immer ganz schnöde Evidenz und Wissenschaftlichkeit. Ich kann mit gewissen religiösen Werten aber trotzdem was anfangen. Der Ursprung ist mir dann gar nicht so wichtig, zum Beispiel bei so urchristlichen Grundideen. Aber bei mir fußt das nicht auf dem Glauben an ein höheres Wesen oder an Vorherbestimmung oder ein Leben nach dem Tod.
Das heißt, Sie glauben eher nicht an ein Leben nach dem Tod?
Absolut nicht, ja. Das ist ja das, warum der Tod für mich was Entsetzliches ist eigentlich. Also ich würde gern was Salbungsvolleres sagen, aber mein ehrlicher Zugang ist, ich habe irrsinnige Angst vor dem Tod und schiebe den Gedanken weg und finde die Vorstellung einfach nur entsetzlich, nicht mehr zu existieren, weil ich so gern lebe. Und ich wäre so gerne gläubig, ich würde so gerne an ein Leben nach dem Tod glauben oder aktuell kann ich mich vielleicht damit trösten, dass 2075, wenn es bei mir circa soweit sein wird, man meine Gedanken, meinen Geist in irgendeine Cloud speichern kann.
KI,
das
würde mich freuen.
Aber an so die göttliche Cloud glaube ich leider nicht.
Wie kam es denn dazu, dass Sie trotzdem Gott live sind?
Ich fand die Idee ganz lustig und die Idee ist mir gekommen beim Abflug in einem Flugzeug nach Tokio. Was bedeutet, 12 Stunden lang nicht die Gelegenheit zu haben, mal zu googeln, ob es das denn schon gab. Und ich war fix davon überzeugt, dass wahrscheinlich rund um den Globus in der Geschichte der Stand-up-Unterhaltung schon unzählige das gemacht haben. Aber ich habe nichts gefunden. Natürlich das Thema immer wieder, Jesus immer wieder auf verschiedenste Weise ist vorgekommen, aber dass jemand einfach sagt, ich bin Gott, das hat laut meiner Recherche niemand gemacht. Das habe ich dann in Tokio, sobald ich die SIM-Karte mit Internetzugang reingeschoben habe, noch vor der Suche nach dem Weg zum Hotel rausgefunden. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann gehe ich dem mal nach und schau mal, wo mich das hinführt, das zu schreiben. Und ich finde die Idee so gut, dass ich es gern selber performen würde. Mhm. Was nicht bei anderen Ideen immer so war bei mir.
Vielleicht können wir auch mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen sagen, worum es geht. Also es geht darum, ein neues Testament zu schreiben. Und es kommen sehr viele bekannte Persönlichkeiten aus der Bibel vor. Also wir haben uns kurz unterhalten. Ich meinte, es braucht ein gewisses Vorwissen, aber auch nicht zu viel. Aber hatten Sie dieses ganze Wissen auch? Oder vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was über den Inhalt erzählen.
Also man sieht mich, der behauptet, dass Gott sich seines Körpers bemächtigt hat, um der Menschheit in letzter Sekunde den rechten Weg zu weisen. Und so die Grundidee, die ich auch mit Sebastian Huber, der Regie gemacht hat und auch den Text immer wieder mitbegleitet hat, hatte, war, wir wollen irgendwie zeigen, wie Gott an unserer Gegenwart scheitert. Also wie Gott auf die Erde kommt und in seine eigene Schöpfung so ein bisschen überholt hat und er überfordert ist von dieser kaputten Gegenwart. Und dann kam aber schon sehr viel Bibelgeschichte oder sehr viel einfach so unser gefühlt kollektives Wissen dazwischen. Ich habe wenig recherchiert dafür. Ich habe gemerkt, dass ich das meiste schon noch weiß.
Okay, also gut religiös sozialisiert.
Ja, ich bin am Land groß geworden und bin eigentlich, ich war evangelisch als halber Schweizer und wurde in knapp vor der Erstkommunion sehr schnell katholisch, weil man will natürlich am Land in so einem Kontext sozial eingebunden sein und als Einziger nicht zur Erstkommunion zu gehen, wäre schwierig. Und seitdem habe, glaube ich, 8 oder 9 Jahre Religionsunterricht genossen, bis man sich dann abmelden konnte im Gymnasium. Und ja, das war sehr katholisch geprägt und man kennt diese ganzen Geschichten, so die Grundstruktur der Bibel dann doch sehr gut. Ich glaube, ich könnte immer noch jede Messe mitmurmeln.
Mhm. Gut so. Ja. Gab es Kritik an dem Stück, vielleicht auch von der Kirche? Oder von der katholischen Kirche, von uns sicher eher nicht.
Verblüffenderweise nicht. Es gibt einzelne Menschen, die gar nicht hingehen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen.
Blasphemisch ist.
Ja, die so vorauseilend als Affront sehen. Aber ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet. Jetzt nicht mit dem großen Skandal, aber ich hätte mehr damit gerechnet, dass Leute zumindest irritiert sind. Alle gläubigen oder in kirchlichen Kontexten tätigen Menschen, die es bisher angeschaut haben, fanden das eigentlich ganz gut. Mhm. Eigentlich schade. Also vielleicht hätte ich
es ein
bisschen mehr Provokation drauflegen sollen. Aber das soll es ja auch gar nicht sein. Also es soll ja überhaupt nicht. Also wenn Sie haben es ja gesehen, ich glaube nicht, dass es den persönlichen Glauben von irgendwem angreift oder beleidigt, sondern es ist einfach eine spielerische Auseinandersetzung mit diesem Gottbegriff, der ja auch nicht konfessionell so eng gesehen wird. Also das ist ja schon so ein übergeordneter Gott, der dann auch mit dem Hinduismus streift und das alles selber nicht so ernst nimmt, wie Menschen ihn sehen.
Praktisch. Also mir hat es gut gefallen.
Das freut mich.
Herr Siemerer, wie ist das bei Ihnen? Sind Sie gläubig?
Nein. Also ich habe es ganz spannend gefunden, was Marc gerade gesagt hat. Also das Thema Glaube und Spiritualität ist für mich ja noch so ein bisschen ein Unterschied. Ja. Ich bin am Land groß geworden, war Ministrant, bis ich 15 war, also bin katholisch sozialisiert worden. Mutter bei der katholischen Frauenbewegung, Vater bei der katholischen Männerbewegung. Also ich habe das schon sehr hautnah miterlebt. Und wobei ich habe dann relativ bald für mich, aber das tatsächlich hat, glaube ich, nichts mit dem Glauben an und für sich zu tun, sondern mit der Institution katholische Kirche, gemerkt, dass das eine Organisation ist, wo ich persönlich, höchstpersönlich immer wieder so an meine Grenzen stoße. Also als queere Person habe ich gemerkt, da ist sozusagen, bin ich nicht sehr, mich nicht sehr willkommen gefühlt.
Zumindest nicht offiziell.
Nicht offiziell, genau, richtig. Ja. Also mit persönlichen Gesprächen wahrscheinlich schon, genau. Aber das war bei unserem Pfarrer in dem Fall kein Thema. Ja, und insofern war das für mich so tatsächlich so ein starker Widerstand, der in mir einfach recht schnell aufgekommen ist. Und ich habe aber, und jetzt so zu diesem Thema der Spiritualität, im Hospiz- und Palliativbereich beschäftigen wir uns natürlich viel mit dem Thema Spiritualität, weil wir wissen, dass so gerade so spirituell existenzielle Fragen am Lebensende, nämlich unabhängig von Glaubensfragen, ganz häufig da sind und auch tatsächlich häufig auch die Lebensqualität von Menschen beeinflussen können. Und ein ganz, ganz lieber Freund von mir, ein katholischer Theologe und Psychotherapeut, der hat irgendwann einmal so recherchiert und hat gesagt, es gibt, glaube ich, über 80 Definitionen von Spiritualität. Und er selber, und damit halte ich es irgendwie ganz gut, er hat gesagt, für sich selber hat er mal definiert, Spiritualität ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist dir wirklich heilig? Und auf diese Frage habe ich schon Antworten, ja. Und das ist etwas, wo ich gut mitgehen kann, und so erlebe ich es auch häufig bei Menschen, die sterben werden, ja. Was ist dir wirklich heilig? Am Leben oder auch am Lebensende, ja. Und dann wird es ganz spannend, finde ich. Ja.
Und was ist Ihnen heilig?
Was mir wirklich heilig ist, so, ja, das, es gibt wahrscheinlich einige Dinge. Das eine ist so ganz ein großes Urvertrauen in mich selber zu haben und da gut hinzuschauen. Also was ist wirklich, was so tief in mir für mich eine Bedeutung hat. Also so dieses Vertrauen. Aber heilig sind mir definitiv Beziehungen, ja. Also das sind Freundschaften, das sind ehrliche, achtsame Beziehungen. Das ist mir ganz, ganz heilig. Ja. Heilig ist aber mir auch Austausch, genau. Also ist so nah dran zu sein an Menschen und an Begegnungen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich mir überlege, wenn ich selber irgendwann so an mein Lebensende komme, sind es, glaube ich, genau diese Aspekte, die dann wirklich von großer Bedeutung sind, dass ich Menschen habe, denen ich vertraue, Menschen, die mir vertrauen, die wirklich sagen, ich vertraue dir, dass du deinen Weg gut gehst und ich bin aber auch noch dabei. Also das ist, glaube ich, für mich so, was mir dann heilig sein wird.
Herr Kanner, was ist Ihnen heilig?
Erstens auch Gemeinschaft. Das könnten wir jetzt noch näher ausführen, was das heißt, was gutes Zusammensein, gute Gemeinschaft bedeutet. Ich denke viel drüber nach. Mir ist das sehr wichtig, auch als ein bisschen Familienersatz. Also ich beschäftige mich viel damit, wie man Familie abseits der klassischen Kernfamilie, weil die bei mir wahnsinnig klein ist, ich keine Geschwister habe, keine Großfamilien habe, wie man sich die so selber zusammenbaut. Und heilig ist mir auch Humor. Und zwar als Lebenshaltung, die sich so bis zum bitteren Ende, wenn wir schon davon sprechen, durchzieht. Also es ist, da geht es nicht um darum, sehr viel zu lachen oder Witze zu machen, aber es ist eine Sicht auf die Welt, es ist meine Sicht auf die Welt und ich kann die nicht ablegen und will sie nicht ablegen. Und es ist mir bei anderen Menschen wichtig, sich zu distanzieren, so eine Brechung im Denken zu haben, um das alles, was uns umgibt und was uns ausmacht, nicht so ernst zu nehmen. Ich nehme mich selber nicht ernst, ich nehme Sinn und den Rainer nicht so ernst und gar nichts auf der Welt. Und gleichzeitig nehme ich sehr vieles sehr ernst. Und das ist so eine strange Dualität, die ja, die es dann irgendwie ausmacht in der Gewichtung oder im täglichen Gefühl dafür, wie man mit Situationen, mit Menschen umgeht.
Ja, spannend. Also Humor ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Wie ist das Ihre Erfahrung nach, als Sie mal da, ist Humor am Ende des Lebens, hat er da einen Platz? Also zum Beispiel, ich kann nur sagen, nach dem Ende des Lebens, wenn ich Beerdigungen halte, schaue ich, dass ich immer mindestens einen Lacher drin habe. Also ein Lacher nicht so Bruhaha, sondern irgendwas Nettes, eine nette Anekdote oder so, wo halt alle dann eben nicht mehr nur noch in Tränen ausbrechen, sondern auch einfach mal lachen können. Ja. Aber wie ist das so beim Sterben?
Also ich hab 1,5 Jahre in England gearbeitet, in einem sehr riesigen Hospiz, also im St. Christopher's Hospice, ein recht bekanntes Hospiz. Und wir haben da pro Jahr ungefähr 8000 Menschen mit dem Sterben begleitet. Also echt eine große, also ich habe dort übrigens in einer WG gewohnt, in einem Pfarrhof, also mit einem Pfarrer, ja. Der hat irgendwie ein paar Zimmer untervermietet, ja. Und der hat immer gesagt, gehst du wieder in die Death Factory? Ja. Okay, wow. Genau. Aber wahrscheinlich mit einer Portion englischem Humor. Und es war einer der lebendigsten Orte, wo ich jemals gearbeitet habe, weil es, also meine Chefin hat immer zu mir gesagt, das hat mich fast ein bisschen irritiert, wie lebendig es da ist. Er hat gesagt, weißt du, ums Sterben müssen wir uns gar nicht kümmern, das tun die Patienten bei uns auch von alleine. Aber leben können sie häufig nicht mehr gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufs Leben schauen. Und Humor ist ein ganz wesentlicher Teil von Lebendigkeit. Und ich habe dort unglaublich viel wirklich auch mit Menschen, die sterben, auch gelacht. Ja. Also natürlich nicht über sie, aber häufig mit ihnen. Ich habe vorher schon gesagt, das ist so ein ganz lebendiger, ein sehr ehrlicher Bereich des Lebens, finde ich, oder diese letzte Lebensspanne. Ich habe natürlich auch ganz viel mit Menschen geweint oder getrauert. Ja. Also ich finde, es ist so vielfältig. Ja. Aber Humor hat, wenn es für die Person selber passt, auf jeden Fall Platz. Und wir alle wissen, dass manchmal, darum, ich habe also dieses Bild von diesen Begräbnis, was Sie gerade auch so geschildert haben. Also es hat oft auch unglaublich Entlastendes. Ja. Also es hat was Befreiendes, auch einmal zu lachen. Und gleichzeitig merke ich häufig so, das ist eine häufige Frage, die ich gestellt kriege, ist das okay, am Lebensende zu lachen? Und da ist immer so, ja, natürlich, ja, weil ich glaube, wir haben manchmal auch sowas, also im Kopf immer so, da, das ist so ganz was Todernstes, ja. Und gleichzeitig, glaube ich, kann es auch sehr was Heiteres auch haben, ja. Mhm.
Aber Sie haben trotzdem auch das Belastende angesprochen. Gibt es Tode, die Sie mehr begleiten als andere, wenn Sie jetzt so denken, was war das für Sie am meisten Belastende in der Sterbebegleitung?
Also berührt haben mich, glaube ich, alle Menschen, die ich begleitet habe. Belastet haben mich nicht alle. Wenn es belastend war oder wenn ich so gemerkt habe, da komme ich ganz, ganz tief in meine eigene emotionale Erlebniswelt, wo ich gemerkt habe, Bruder, das ist schon auch anstrengend. Das sind oft Menschen gewesen, die mich irgendwie an mein Leben erinnert haben. Ja. Oder es sind Menschen, die vielleicht in meinem Alter waren. Ja. Also ich habe immer nur mit erwachsenen Menschen gearbeitet.
Also keine Kinder.
Keine Kinder, ja. Es hat sich irgendwie, ehrlich gesagt, nie ergeben. Ja. Ich habe ein paar Mal so auch hospitiert, auch so im Kinderpalliativbereich. Also ganz ein faszinierender, spannender Bereich, wo es übrigens sehr, sehr humorvoll auch manchmal ist. Ja. Ich habe schon gemerkt manchmal, dass so, natürlich kriegt man, wenn man Vertrauensverhältnis aufgebaut hat mit Menschen, die man so begleiten darf, oft auch sehr viel von diesen persönlichen Geschichten mit. Oder gerade wenn so, oft wenn sehr offene Themen auch noch da waren, so gerade diese so, ich hätte noch so gern das oder das gemacht und wir haben alle gewusst, das geht sich aber nicht mehr aus. Also so dieses Miterleben von manchmal diesen verpassten Leben oder verpassten Chancen, das hat mich manchmal schon sehr, sehr berührt zu wissen, das wird sie einfach nicht mehr ausgehen, ja.
Das finde ich so wertvoll an der Beschäftigung mit dem Tod, eben wenn man ihn nicht immer nur vor sich her schiebt, dass man dann doch vielleicht auch bewusster spürt, was man machen möchte im Leben. Also auch, Herr Kardal, was wollen Sie im Leben unbedingt machen? Was darf nicht am Ende des Lebens dann, also darf nicht aufgeschoben worden sein?
Nicht aufschieben. Man macht es ab und zu, aber ich habe mir angewöhnt, so schnell es geht und mit meinem Umfeld kompatibel ist, Dinge zu machen, auf die ich Lust habe oder die mich interessieren. Dass nicht alles geht und mich interessiert irrsinnig viel und ich würde gerne Italienisch lernen und besser Japanisch kochen und dorthin reisen und. Und ich finde überhaupt, ich lerne irrsinnig gern. Ich finde Lernen ein erhebendes Gefühl und man kann leider nicht alles, was man sich jetzt gerade akut wünscht, lernen. Aber ich versuche so viel wie möglich davon unterzubringen, nicht nur in meinen Alltag einzubauen, sondern auch so in mein Berufsleben, was ja ein tolles Privileg ist, dass ich so mit Fähigkeiten und Kontakten und Ideen herumchassen kann, wenn man so 7 Dinge gleichzeitig tut und überall ohne jede Ausbildung einfach so mal sich in irgendwelche Bereiche reinschmurgelt, dann ist das ja total toll. Also ich liebe es, dass ich teilweise wirklich aus beruflichen Gründen strange Menschen kennenlernen kann, dass ich irgendwo hinfahre, dass ich mich mit Wissensgebieten beschäftigen muss, die ich sonst ignoriert hätte. Also ich versuche, solange es körperlich geht oder solange ich diese Lust habe, alles zu tun und umzusetzen, was geht, damit ich nicht irgendwann am Sterbebett liege und mir denke, ich Trottel, hätte ich doch mit Mitte 40 das gemacht, wäre ich doch einmal noch dorthin gefahren. Mhm. Ja, ich glaube, eine viel bessere Herangehensweise fällt mir nicht ein. Ich wünsche mir sehr, dass ich dann nicht am Schluss die große Reue habe. Oder ja.
Ich habe gemerkt, so als ich noch jünger war, habe mich ganz, ganz stark tatsächlich diese Frage beschäftigt, was will ich denn eigentlich noch alles machen? Ich merke, dass sich das in letzter Zeit, also ich bin jetzt 51, Danke.
Sieht man ihm nicht an.
Ich habe das Gefühl, zurzeit ist es mir viel, viel wichtiger und das habe ich aber gar nicht bewusst irgendwie entschieden. Also ich bin einfach unglaublich, finde ich, so im Jetzt und im Hier und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich so machen kann und dass ich mich, ähnlich wie es der Marco gesagt hat, einfach mit Dingen beschäftigen kann und dass ich ein extrem privilegiertes Leben haben kann, dass ich Bücher schreiben kann, dass ich viel denken darf, dass ich auch tolle Projekte umsetzen darf. Und das ist, finde ich, was für mich so jetzt gerade so stimmig ist. Und ich glaube und hoffe, dass ich irgendwann dann auch, wenn ich einmal so hoffentlich alt bin und zurückblicken kann, dass ich dann irgendwie mit der Erkenntnis alt sein darf, es hat gut gepasst. Mhm. Ja. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass sich sicher nicht alles ausgehen wird im Leben. Ja.
Aber es klingt bei beiden sehr, ja, stimmig und irgendwie, ja, gut. Haben Sie auch so ein bisschen den Gedanken, was soll von mir bleiben?
Ja, das ist schon etwas, was mich so ein bisschen antreibt, wobei das ist wahrscheinlich nicht recht viel Materielles, ja, sondern das sind schon diese, egal ob es jetzt mein Wissen ist, das ich weitergeben darf, dass ich vielleicht manche Personen irgendwie so geprägt habe. Ja, und dass ich so diese Spuren, ein paar Spuren hinterlassen habe im Leben, die vielleicht für die eine oder andere Person so von Bedeutung sind. Ja.
Also eher aber persönlich nicht so, dass man sagt, das Hospiz muss jetzt nach Ihnen benannt werden.
Muss denken. Why not? Also höchstpersönlich hoffe ich einfach, dass ich, sagen wir wieder bei dem, was mir heilig ist, dass die Beziehungen, die ich habe oder die ich dann irgendwann geführt haben werde, dass diese Menschen sagen werden, das war ein guter Lebensgefährte, also so in welcher Gefährte das auch immer so war. Ja. Das hoffe ich, dass ich es manchen Menschen ein bisschen schöner gemacht habe. Ja.
Schön. Und Sie haben beide eben, oder sind beide Schriftsteller, da schafft man sich auch ein bisschen Unsterblichkeit, oder? Oder ist das, haben Sie diesen Gedanken, Herr Karnal?
Ja, na, also Unsterblichkeit, ich finde allein im Leben sowas zu hinterlassen, wovon ich selbst was habe, schon einen ganz schönen Gedanken. Also wenn ich jetzt Installateur wäre, dann hätte ich wahrscheinlich in meiner beruflichen Karriere schon 12.000 Thermen gewartet, aber es bleibt sehr wenig in der Hand. Der Gedanke oder das Gefühl, ein Buch in Händen zu halten oder sich was anhören zu können und diese Arbeit 5 Jahre später noch so ein bisschen manifestiert zu sehen, ist wunderschön. Ich denke wirklich wenig daran, ob das nach meinem Tod noch große Spuren hinterlässt. Also so eine Straße, die nach mir benannt ist, würde mich schon freuen. Aber ja, ich finde auch das ein großes Privileg, so Arbeit in was zu stecken, was man selber in Händen halten kann, was einen sogar manchmal selbst erfreut, das ist ganz toll. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Arbeit, oder? Dass man Menschen prägt oder Begegnungen hat, die 10 Jahre später auf einen zukommen und man spürt so die Arbeit.
Ja, die ganzen Täuflinge werden immer größer und dann, ich denke mir, euch habe ich alle getauft. Ist natürlich bitter, wenn die Ehen, die ich geschlossen habe oder die ich gesegnet habe, dann wieder auseinanderbrechen, aber ja.
Und irgendwie ist es wahrscheinlich trotzdem auch verwandt, glaube ich, mit diesem Kinderthema. Also wir sind beide kinderlos und werden es wahrscheinlich beide bleiben. Und also ich möchte nichts.
Erzähl doch, ja.
Ich weiß es nicht bei dir, aber es könnte gut sein. Und klar spielt das wahrscheinlich auf verwinkelte Weise doch irgendwie rein, dass man seine Energie in diese Hinterlassenschaft steckt oder sich selbst in irgendetwas oder eine Idee oder so manifestiert. Das ist Küchenpsychologie, aber die stimmt ja auch manchmal.
Du bist ja ein guter Koch, das weiß ich. Ja. Ich schaue also von meinem Büro in meine Küche, ja, genau.
Das ist unser tatsächlicher Blick. Ja. Also ich beobachte Rainer beim Arbeiten, aber das sieht man halt wenig, weil Rainer steht am Computer,
okay.
Hat einen Stehschreibtisch und er schaut mir beim Kochen zu. Genau. Also eine Schieflage eigentlich.
Aber arbeiten Sie nicht beim Kochen? Ich denke oft beim Kochen, also ich verfasse meine Predigt im Kopf.
Ich habe jahrelang tatsächlich gearbeitet beim Kochen, weil ich für Willkommen Österreich lange Zeit so gegen Geld ferngesehen habe auch. Das war einer meiner 5 Jobs bei dieser Sendung. Also ich habe so das ORF-Regionalprogramm nach lustigen Clips durchsucht und das ist das perfekte.
Ich habe mich immer schon gefragt, wer das alles sichtet. Okay,
jetzt. Ein 5-köpfiges Team, dessen Teil ich nicht mehr bin, aber das habe ich immer sehr, sehr oft beim Kochen gemacht. Also links schaut man auf die Pasta, rechts im Augenwinkel läuft Vorarlberg heute.
Ja. Genau. Also insofern glaube ich, du hast recht mit deiner Küchenpsychologie.
Ja.
Genau. Also ich glaube, dass so Menschen, die wie wir kinderlos sind, vielleicht bleiben tatsächlich auch. Weil ich glaube, jeder Mensch hat schon so ein bisschen dieses Bedürfnis zu leave a legacy, also so ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ist tatsächlich das fast von der Natur gegeben, dass die Kinder einfach, ob die Kinder das wollen oder nicht, oder ob gutheißen oder nicht, das
sehr prägen. Genau.
Ja, ja. Und so, glaube ich, ist das schon also ein gewisser innerer Antreiber, auch hier da so Spuren zu hinterlassen. Ja.
Wir kommen schon zum Schluss. Ist Ihnen noch was wichtig, was wir noch nicht angesprochen haben?
Ich hätte alle Fragen, die bisher gestellt wurden, würden mich natürlich als Gegenfrage interessieren, aber das können wir ja nach der Aufnahme auch noch erörtern. Was ist Ihnen denn noch wichtig oder was wollen Sie noch von uns wissen?
Zum Schluss, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wie möchten Sie sterben und was sollen Ihre letzten Worte sein?
Ich möchte gut begleitet sterben und gut begleitet heißt für mich tatsächlich ganz primär, dass es mir gut geht im Sinne von einer guten Linderung von irgendwelchen Beschwerden. Ich will da keine Schmerzen haben und ich kenne Gott sei Dank auch echt einige Leute, die, sofern sie dann auch noch leben, die mir da gut helfen können. Also weil da vertraue ich komplett sozusagen der Palliativmedizin und der Palliativcare und vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die mich da gut begleiten. Ja, und ich möchte am liebsten so sterben, dass ich schon Kontakt habe mit Menschen, die mir wichtig sind und gleichzeitig, auch wenn ich es denen natürlich nicht ganz abnehmen kann, würde ich mir wünschen, dass die auch sich von mir gut verabschieden können. Genau. Genau, das ist so meine Vorstellung. Also ich habe da gutes Vertrauen. Also sterben hat nur jeder geschafft, ja. Also ich glaube, ich werde es auch schaffen. Genau.
Letzte Worte.
Die letzten Worte. Also die genialsten letzten Worte, die ich jemals gehört habe, aber die haben tatsächlich nichts mit mir zu tun. Jamie Oliver ist gefragt worden, was seine letzten Worte sein sollen. Er hat gesagt, never put eggs in the fridge. Ja, also so was Kluges kann ich wahrscheinlich nicht sagen. Meine letzten Worte sollten irgendwann sein. Danke, es war schön, ja.
Ich würde gerne erfrieren, weil ich gehört habe, dass Erfrieren zu den schönsten Todesarten gehört, weil man am Schluss von seiner Wärme durchdrungen ist und so langsam ins Sterben gleitet. Also ich möchte einfach erfrieren und meine letzten Worte sollen sein, never put eggs in the fridge, das passt ja dann auch ganz gut dazu.
Ich danke Ihnen beiden sehr. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne das Buch kaufen, 99 Fragen an den Tod oder natürlich Tickets fürs Kabarett. Wo finden die nächsten Aufführungen statt?
In Wien in der Kulisse am 19. Februar und dann auch noch Ende Februar im Kleinen Theater in Salzburg.
Deutschland ist nichts geplant.
Es würden noch Deutsche wahrscheinlich 50% des Programms auch nicht verstehen, weil es sich schon sehr auf österreichisches Personal beschränkt. Ich glaube, Toni Faber ist niemandem ein Begriff.
Stimmt leider. Über Wien hinaus.
Jenseits von Wien eigentlich.
Ja. Ja. Oder Wegscheider.
Oder so, ja. Aber ja, es gibt einige Österreich-Termine und ich freue mich.
Sehr.
Danke
fürs Gespräch und danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Nein, Sie hören Konstantin Sacher.
Das war über das Ende, Folge 55. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.